Die Stiftung Ethikon, Ethik und Ökonomie, hat als Hintergrund die Idee, dass wir in der Welt, in der zunehmend die Konzerne mit ihrem Profitstreben das Geschehen bestimmen, eine Gegenwirkung erzielen müssen. Eine Gegenwirkung für eine Welt ohne Ausbeutung und ohne Zerstörung von Mensch und Natur. Und aus diesem Grund wurde die Stiftung 2004 gegründet.
Aus welchen Mitteln finanziert sich die Stiftung?
Es ist, wie man so schön sagt, eine Stiftung von unten. Die Zustiftungen kommen von einfachen Menschen. Wir haben keine Wohltäter, die da gleich mit Millionen rangehen, sondern das Stiftungsvermögen läppert sich zusammen aus den Beiträgen von vielen Menschen, die teilweise auch jahrelang darauf zusparen, dass sie eine Zustiftung leisten können.
Wäre ja auch verwunderlich, wenn da auf einmal Milliardäre stiften könnten, die ansonsten eben von jenem Wirtschaftssystem profitieren, das sie kritisieren.
Genau, und das tun wir auch sehr regelmäßig und ich denke auch sehr zielgenau. Wir versuchen schon, die Verbrechen und die Vergehen, die aus dem Profitstreben erwachsen, aufzuzeigen und an den Pranger zu stellen.
Nun gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formen, Kapitalismus zu betreiben. Es gibt auf der einen Seite Unternehmer, die tatsächlich, vereinzelt springen sie noch über Wiesen, die tatsächlich versuchen, auch nach wie vor die Verantwortung für ihre Arbeitnehmer und deren Familien ernst zu nehmen. Es gibt aber auch solche, anhand deren Beispiel man besonders gut die, da kann man dann schon sagen, Perversion deutlich machen kann, beschreiben kann, die das Profitstreben um jeden Preis im Zweifelsfall auslösen. Das ist zum Beispiel, denke ich, auf jeden Fall die Firma TEPCO, verantwortlich für Fukushima, die Energiefirma, die, ja, man muss ja fast sagen, mit dem Staat verheiratet ist in Japan und umgekehrt.
Ja, das ist tatsächlich nach wie vor so, wie wir aus direkter Quelle dort erfahren konnten. Ich komme ja gerade aus Japan und habe mich da nochmal informiert. Offensichtlich ist es so, dass die jetzige Regierung, die seit 2012 an der Macht ist und auch vorher schon mehrmals an der Macht war mit Shinzo Abe als Ministerpräsidenten, gezielt die Unternehmenspolitik fördert und der TEPCO in dem Fall das erleichtert, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Beispielsweise wurde uns sehr drastisch geschildert, in welcher Weise die Regierung mit der Aufgabe umgegangen ist, die Reaktoren einigermaßen abzusichern. Da wurden über mehrere Subunternehmer letztendlich japanische Mafia Bosse damit beauftragt, Menschen in ihr Verderben zu schicken, die gar nicht wussten, was sie da zu tun hatten, nämlich die Obdachlosen von den Straßen. Die wurden benutzt, um im Reaktorbereich Arbeiten auszuführen, die kein normaler Sterblicher ohne Schutzanzüge und schon gar nicht über Tage hätte ausführen können und wollen.
Gleichzeitig kann ich mich sehr gut erinnern an Berichte, wo Vertreter der japanischen Gewerkschaften dort vor Ort befragt wurden und die gesagt haben, es gab dort im Werk sehr, sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die mussten, um überhaupt ihre Arbeitsplätze behalten zu können und in die verstrahlten Teile des Reaktors zurückkehren zu dürfen, so absurd es sich anhört, ist es, mussten die unterschreiben, dass sie dafür eine Gefahrenlage von etwa 20% bekamen, aber dafür von jeglicher Haftung sich TEPCO befreite, sowohl was die gesundheitlichen Folgen betrifft, als auch die einzelnen Folgen für die Familien.
Ja, ja, so ist das. Es ist überhaupt unglaublich, was dort geschieht, immer noch geschieht in Japan. Die Katastrophenreaktoren sind durchaus nicht so abgesichert, wie man es nach heutigem Stand der Technik machen könnte. Das heißt, es dringt immer noch Radioaktivität in die Umgebung, unter anderem über das Kühlwasser. Und gleichzeitig tut die Regierung alles, um zu suggerieren, dass man in die ehemals evakuierten Gebiete gefahrlos wieder zurückkehren könne. Und wer das nicht will, der wird eben gezwungen.
Und dann gibt es so nette Geschichten, habe ich mir sagen lassen, wie das zum Beispiel über die Schulen, die dort jetzt wieder ans Laufen gebracht werden, die Schüler dazu gebracht werden, sollen dann auch ihre Eltern mitbringen, gemeinsam direkt an der Küste von Fukushima baden zu gehen. Da gab es sogar Fotos zu.
Ich erinnere mich, dass der Ministerpräsident höchstpersönlich auch aktives Bad genommen
Richtig.
Hat. Ne? Die Spätfolgen werden wir wahrscheinlich nie mitgeteilt kriegen. Denn das ist auch Regierungspolitik. Verschweigen, verschleiern, verharmlosen. Und zum Beispiel werden dort sportliche Wettkämpfe organisiert in Gebieten, die keineswegs einwandfrei dekontaminiert sind. Ein Schülermarathon zum Beispiel. Und dann dürfen die Kinder während ihres Laufs die verseuchte Luft da inhalieren.
Wie ist das eigentlich, was die Spätfolgen von Fukushima direkt für die Gesundheit der Bewohner, der Kinder vor allem dort vor Ort betrifft? Gibt es da wenigstens vernünftige Dokumentationen?
Nein. Die Regierung hat letztes Jahr erklärt, es bestünde keine Gefahr mehr und sie hat die Reihenuntersuchungen auch an Kindern eingestellt, weil es angeblich überflüssig wäre. Ich war aber in der Fukushima Collaborative Clinic. Das ist eine selbstorganisierte und finanzierte Klinik für strahlengeschädigte Kinder. Und die bestätigen, dass nach wie vor insbesondere Kinder an Schilddrüsenkrebs erkranken. Und wer das laut und öffentlich kundtut, der wird totgeschwiegen von den öffentlichen Medien, von den Mainstream-Medien. Und er wird unter Druck gesetzt, zum Beispiel, indem Ärzte, die solche Zusammenhänge herstellen, Kündigungen bekommen haben, beziehungsweise keine Neuanstellungen bekommen haben. Da wird ganz massiv Druck ausgeübt.
Die Olympiade 2020 in Tokio soll ja auch so etwas wie ökologische Normalität nach außen demonstrieren.
Ja.
Aber die wird ja auch in einem relativ weiträumigen Areal stattfinden. Muss man sich da nicht auch Sorgen machen?
Ich halte es für unverantwortlich, dort aktive und Funktionäre und natürlich die Tausende, Hunderttausende möglicherweise von Zuschauern dorthin zu holen. Natürlich kann man nie im Nachhinein sagen, der hat jetzt deswegen Krebs gekriegt, weil er dort war. Aber wenn es eine Reihenuntersuchung gäbe, würde man wahrscheinlich schon signifikante Unterschiede zu einer Durchschnittsbevölkerung feststellen können. Nur das wird ja nicht gemacht. Ja, da wird gespielt mit dem Schicksal von Menschen, die ja einfach nur glücklich und gesund leben möchten. Die Strahlenwerte in und um Fukushima, also die Provinzhauptstadt, sind immer noch erhöht und sie sind über dem, was zum Beispiel im Gebiet um Tschernobyl als zulässig für besiedelte Gebiete.
Ich wollte gerade sagen, stellen Sie sich mal vor, man würde ein paar Kilometer von Tschernobyl entfernt olympische Wettkämpfe stattfinden lassen wollen. Das wäre ein Aufschrei der Empörung, würde durchs Land fegen.
Ja.
Und in Japan Totenstille? Oder gibt es doch welche, die Widerstand leisten?
Es gibt Kernkraftgegner, die aber nach wie vor eine Minderheit bilden. Und ich hatte das Glück, mehrere zu treffen, die auch mit unserer Stiftung schon seit Jahren zusammenarbeiten, seit 2012, als wir der Firma TEPCO den Schmähpreis, den Black Planet Award der Stiftung überbracht haben. Von daher rühren die Kontakte insbesondere zu denen, die die Fukushima Kinderklinik betreiben. Das ist ein harter Kern von Gewerkschaftlern, die auf der einen Seite sich um die Kinder kümmern und auf der anderen Seite politische Arbeit leisten. Da am Sonntag findet eine große Mahnkundgebung in Hiroshima statt, die auch von der Gewerkschaft Toshiba federführend organisiert wird. Und da wird Klartext geredet. Da wird auf die Gefahren hingewiesen, auf insbesondere auch auf die Gefahr, dass die jetzige Regierung sich tatsächlich einer eigenen Atombombe bemächtigt. Das wird nämlich tatsächlich diskutiert im Land, wo die ersten Atombomben auf Städte runtergegangen sind. Shinzo Abe möchte Japan zur Atommacht machen und dazu braucht er natürlich auch das waffenfähige Plutonium aus den Kernkraftwerken, die wieder hochgefahren werden sollen. Und das wird ganz klar angeprangert auf der Mahnkundgebung am Sonntag in Hiroshima.
Wie positioniert sich da die japanische Opposition?
Welche Opposition?
Die im Parlament?
Es gibt so gut wie keine. Es wird der Regierung vorgeworfen, dass sie sehr eigenmächtig herrsche, korrupt und unbelehrbar. Natürlich, wenn man nur auf das Portemonnaie schielt und auf die zu erreichenden Gewinne, dann zählt das mehr als jedes andere Argument. Im Gegenteil wurde mir bestätigt, dass die Proteste eher eingeschlafen sind, dass es zwar eine große Anzahl von Jugendlichen oder jungen Menschen gibt, die aufgrund der Arbeitslosigkeit gesellschaftlich aus und vor stehen, dass die sich aber nicht organisieren und keine nennenswerte Opposition bilden, sondern eher das als persönliches Versagen empfinden und in die Depression gehen.
Gibt es irgendwas Positives, was Sie mitgenommen haben? Irgendeine Geschichte, vielleicht auch von Betroffenen, wo Sie sagen, boah, dieser Mut, diese Kraft letztlich hat mich fasziniert?
Auf jeden Fall. Also mir fällt da spontan der Arzt aus der Collaborative Klinik ein, den wir gesprochen haben und der mit einem unglaublichen Galgenhumor über all die Probleme spricht, mit denen sie zu kämpfen haben, dass er aber keinesfalls aufgeben wird, das hat er auch sehr klar gemacht. Ein toller Mensch, ein kämpferischer Mensch und gleichzeitig ganz am Wohl seiner kleinen Patienten orientiert. Dasselbe gilt auch für die, die den betroffenen Kindern Jahr für Jahr einen Urlaub in einer nicht verstrahlten Gegend ermöglichen, damit sich Körper und Seele ein bisschen erholen können.